nicht jetzt lange Ausbildungswege schaffen oder erstmal einen genauen Plan entwickeln, sondern eigentlich zu sagen, man muss eine Möglichkeit haben, das auszuprobieren. Wie funktioniert das überhaupt? Wofür können Lehrkräfte das einsetzen? Was machen Schüler damit?
Wir sollten bei KI nicht den gleichen Fehler machen, den wir bei den Smartphones gemacht haben. Das war es einfach haben laufen lassen, um hinterher dann zu beklagen, was alles schiefgegangen ist. Wir sollten die Fehler, die wir bei der beim Einsatz von Smartphones gemacht haben, jetzt bei KI berücksichtigen.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Kreide KI Klartext mit unserer letzten Folge, mit unserer Weihnachtsfolge. Es ist das Treffen der Giganten, denn wir haben die Leiterin der Geschäftsstelle der SWK, Frau Dr. Isabel Sie, und den Generalsekretär der KMK, Dr. Udo Michalek, zu Gast. Wir werden darüber sprechen, wie wird KI in Deutschland genutzt? Was muss in unser Bildungssystem passieren? Was hat das auch mit Handys zu tun? Aber ich will noch gar nicht so weit vorweggreifen. Ich sag jetzt einfach wie immer, jetzt geht's los.
Unsere Kreide-KI-Klartext-Gäste der Woche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide-KI-Klartext. Heute begrüßen wir Dr. Isabel Sie, Leiterin der Geschäftsstelle der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, und Udo Michalek, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz. Wir freuen uns sehr, zum Jahresabschluss zwei so hochkarätige Gäste bei uns im Podcast zu haben. Und zum Start würde ich Sie beide bitten, sich einmal kurz vorzustellen und die Frage zu beantworten, wofür Sie zuletzt KI genutzt haben. Frau Sie, bitte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier also als hochkarätige Gästin angekündigt werde, aber auch in diesem hochkarätigen Podcast mitwirken darf. Da freue ich mich sehr. Guten Morgen. Ja, ich habe gedacht, ich beginne meine Vorstellung mit einem kleinen Outing. Ich bin nämlich ein echter Fan des Bildungsföderalismus und die gibt es ja nicht in ganz großer Zahl. Ich finde, dass der Bildungsföderalismus sehr viele Chancen beinhaltet, dass er vergleichende Möglichkeiten schafft, Wettbewerbsmöglichkeiten, Arbeitsteilung und eben auch, dass man regional auch unterschiedlich agieren kann, je nachdem, was es braucht. Damit habe ich mich schon beschäftigt während des Studiums und als ich promoviert habe. Wie sind eigentlich was ist eigentlich das Bessere? Ist es, wenn man bildungsföderalistisch ist oder wenn man zentralistisch ist, wenn die Vorgaben von ganz oben kommen oder wenn es doch viele Möglichkeiten gibt, subsidiär auch mitzuwirken? Und ich war lange in Frankreich und habe da sowohl in der Schule gearbeitet als eben auch später in einem Universitätsprojekt mitgemacht und habe da gesehen, da musste man eben immer nach Paris pilgern, um irgendwie auch eine Kleinigkeit nur zu beraten, und saß da so ein bisschen und hat dann entweder die Permission bekommen oder eben nicht, das eine oder das andere zu tun. Und da finde ich, ist der Bildungsföderalismus sehr viel lebendiger, diskursiver und auch hat viel mehr adaptive Möglichkeiten. Insofern ist es gar nicht ungewöhnlich, dass ich dann, nachdem ich verschiedene Stationen in der Wissenschaft hatte, zur Kultusministerkonferenz gekommen bin und dort mich dem Thema Digitalisierung gewidmet habe. Ich war im Sekretariat für den Aufbau des Referats Bildung der digitalen Welt zuständig. Kenne aus dieser Zeit, Herr Michalek, kennen wir uns doch auch gut, und habe die verschiedenen Veröffentlichungen auch der KMK, die Empfehlung Bildung der digitalen Welt, Lernen und Lehren in der digitalen Welt mit begleitet und eben auch den Digitalpakt. Jetzt bin ich für die wissenschaftliche Kommission Geschäftsführerin seit der Gründung 2021, und auch da ist natürlich für mich die besondere Herausforderung und das Glück, die Bildungsminister eben auf einer klaren Evidenzbasierung auch zu beraten, also denen die Möglichkeit zu geben, bei wichtigen gemeinsamen Problemen eine sachliche Grundlage zu schaffen und überhaupt viel Input zu bekommen. Wie ist die Situation eigentlich? Wie stellt sich das Problem dar? Was wissen wir? Welche Maßnahmen sind eigentlich wirksam? Und da ist es auch hier wieder der Föderalismus natürlich sehr hilfreich, dass es da auch unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten gibt, die man dann einbringen kann, die wissenschaftlich aufbereitet werden. Und damit den der Kultusministerkonferenz eine gute Vorbereitung zu geben für Entscheidungen, die ja zu treffen haben. Soll ich noch ergänzen, zu was ich das benutzt habe? Oder ja?
Ja, stimmt.
Stimmt,
ja, genau. Der Arbeitsauftrag muss erfüllt werden.
Den muss ich noch erfüllen.
Halten Sie sich an den Arbeitsauftrag. Wie war die Aufgabe?
So, und ich habe ähnlich wie Herr Michalik, also ich habe mich so vorbereitet, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Empfehlungen, die SWK und KMK jetzt abgegeben haben in diesem Jahr, was KI in der Schule anbelangt, und habe dafür Vorbilds benutzt.
Sehr schön, das freut mich zu hören.
Ja, Udo Michalik, seit 2011 Generalsekretär der Kultusministerkonferenz, ich glaube vielen in der Community hoffentlich bekannt, dass ich mich da nicht groß weiter vorstellen muss, aber vielleicht nochmal zwei Sätze zu meiner Vita selber, und das begeistert mich immer wieder selbst, ohne sie mich selbst loben zu wollen. Ich habe ja das Privileg, in allen Politikbereichen im Bereich der Bildungspolitik einmal tätig gewesen zu sein. Also ich habe 11 Jahre für einen Landtag in der Fraktion für Bildungspolitik gearbeitet, war 5 Jahre selber Staatssekretär, jetzt bringe ich das alles, die Sekretäre schon durcheinander. Nein, war 5 Jahre Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern, und habe die exekutive Seite kennengelernt und koordiniere jetzt seit 13 Jahren die 16 Länder in Fragen der Kultuspolitik. Das ist schon sehr interessant, so aus der Legislative über die Exekutive in die Koordinierung hineinzukommen und im Prinzip an jeder Front einmal gekämpft zu haben. Das zahlt sich im täglichen Doing wirklich sehr aus. Ja, KI, Frau Knodel, wir sind ja über Phobis, ohne jetzt hier zu viel Werbung zu machen für Phobis, aber das war für mich immer ein interessanter Zugang gewesen, über die Landeslizenzen Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern einfach auf ein Instrument auch für das Sekretariat der KMK zuzugreifen, wo ich erstmal davon ausgehe, das ist geprüft, nehmen wir. Und insofern habe ich Phobis auch den Kolleginnen und Kollegen im Sekretariat quasi zum Experimentieren mit KI zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, ein großes Projekt, was wir beide einmal realisiert haben, und da bin ich heute noch so ziemlich stolz drauf, obwohl es auch die Grenzen derzeitiger KI und Verwendung von LLMs deutlich gemacht hat. Wir haben ja zusammen mal in 1,5 Tagen alle Dokumente der KMK seit, weiß ich gar nicht mehr, Anfang der 2000er Jahre mithilfe der KI analysiert, wo es in der KMK darum ging, Einstimmigkeit ja, Einstimmigkeit nein. Und hier haben wir einfach eine Evidenzgrundlage geschaffen anhand der Beschlüsse der KMK, welche Beschlüsse wann in welchem Modus abgestimmt wurde. Das hätten wir, glaube ich, in 1,5 Tagen ohne KI nicht hinbekommen, wenn wir jeden Beschluss in die Hand genommen hätten, um auf diese, sagen wir mal, Qualität und Quantität hin zu überprüfen. So haben wir im Rahmen der Beratung sehr schnell gemeinsam mit KI und mit manuell, das muss man tatsächlich sagen, 50% KI, 50% dann doch manuell, eine sehr beeindruckende Übersicht über die Abstimmungsmodalitäten in der KMK bekommen. Das macht nochmal deutlich, dass wir Phobis nicht nur im Schulbereich einsetzen, sondern auch versuchen, die Sphären zu weiten in Richtung Verwaltung. Da bin ich sehr stark hinterher, wie man Routinen in der Verwaltung auch stark durch KI abbilden kann. Ich experimentiere gerade selber damit ein wenig herum, weil wenn es der Chef nicht macht, kann man es von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nicht erwarten, dass sie es tun. Also der Chef muss da schon vorangehen, das ist meine Philosophie. Und dann, wenn ich mal Zeit habe, spät abends, fange ich an, KI-Assistenten zu bauen, um zu sehen, wie wir das mit den Dokumenten, die wir in der KMK pflegen, dann auch entsprechende Routinen abbilden zu können. Aber wie gesagt, da stoßen wir auch an Grenzen, was LLMs im Moment leisten können. Aber ich denke, die Zeit wird's bringen, wo wir dann mit Blick darauf KI auch wirklich sinnvoll einsetzen können und sehr viele Routinen und sehr viel Zeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um diese Routinen auch zu bewältigen. Weil ich sage mal, wie lange brauche ich, um eine 400-Seiten-Studie zu lesen? Das weiß jeder von sich selbst, wie viel Zeitinvestitionen das bedeutet. Dann sozusagen die Synthese zu machen und die entsprechenden Ableitungen. Wenn mich da die KI unterstützen kann, zu den Auswirkungen werden wir wahrscheinlich im Gespräch, die decken sich in allen Bereichen, Halluzinationen, Überprüfung dessen, was KI beschrieben hat. Das wird natürlich weiter in unserer Hand bleiben. Also Sie sehen, ich versuche mich da ranzutasten als Historiker. Das ist nicht mehr ganz einfach, aber ich habe auch ganz viel quantitative Methoden in Sozialwissenschaften in meinem Studium als Grundlage gehabt. Also da besteht schon eine kleine Verknüpfung.
Ja, wenn man in Rostock studiert hat, dann ist das nicht zu vermeiden.
Auch da, ne, da haben wir, das war so in der Wendezeit im Übergang, da haben wir einen Kollegen, einen Professor Krüger aus Hamburg bekommen, der stark quantitative Methoden in Sozialwissenschaften eingeführt hat in der Geschichtswissenschaft. Ich habe es dann auch in Arizona State University in Amerika weiter studiert bei einigen doch sehr nicht unwesentlichen Protagonisten. Das hat mich schon sehr geprägt.
Ich habe aber mal eine Frage. Ich habe jetzt aufmerksam zugehört. Habe ich das richtig verstanden? Udo Michalek, der Generalsekretär, sitzt abends nach seiner Freizeit und baut ein KMK-GPT. Er baut eine Datenbank mit den Dokumenten. Das habe ich doch richtig verstanden.
Ja, ja, na, ich versuche nicht, ne? Ich baue themenbezogene KI-Assistenten. Ich hatte da mich letztens auch nochmal mit einer Kollegin von Frau Knodel verknüpft, weil ich da ein paar Fragen zu hatte, weil ich genau an Grenzen gestoßen bin, die KI-Assistenten darstellen. Ja, mache ich selber.
Ja, Fröbel, Vorbild und Liebe.
Beides.
Ja.
Aber die Vorstellung gefällt mir, wie viele Menschen sitzen abends auf dem Sofa oder gemütlich dran und arbeiten mit KI. Für mich ist es auch immer so dieser kreative Teil, wenn ich endlich Zeit habe. Ich mache dann ganz viel für meine Kinder so als Lernassistenten oder ne zum Thema Latein und überlege, was man da noch machen kann für Vokabeltests und so weiter. Insofern gibt's da, glaube ich, ganz viel kreative Idee, kreativen Spirit am Abend über ganz Deutschland verteilt oder vermutlich die ganze Welt. Spannend.
Kommen wir mal zu den Papieren. Es gibt ja zwei Papiere, eins aus dem Januar, was die SWK veröffentlicht hat, und eins auch, was die aus dem Oktober, was die KMK veröffentlicht hat, und ein, ich sag mal, empathischer und freundlicher Begleiter der Bildungspolitik, Christian Füller, hat ja beides auch ausführlich, Grüße an dieser Stelle, ausführlich kommentiert. Aber was schon zu hören war, und das ist auch in der Szene sehr positiv, in der Bildungsszene sehr positiv wahrgenommen wurde, waren ja die nehmen wir jetzt nochmal das letzte Papier von der KMK, vor allem auch Aussagen zur Prüfungskultur, künstliche Intelligenz ernst zu nehmen. Aber nicht allen ist trotzdem jetzt alles bewusst. Könnten wir nochmal auf die Papiere eingehen? Wie ergänzen die sich? Was sind die wichtigen Impulse, die von beiden ausgehen?
Was mich ja jetzt sehr interessieren würde, Frau Sie, wie Ihr Prompt war und wie mein Prompt war. Um das zu machen, das muss man die beiden Papiere nebeneinander legen, die Phobos kreiert hat, um genau das herauszuarbeiten. Das ist jetzt total spannend, ne, weil wir beide jetzt hier offenbart haben, wir haben uns mit KI vorbereitet, wir haben in der KI beide Dokumente nebeneinander gelegt und die KI gefragt, jetzt erzähl uns mal, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Ich finde das total spannend.
Ja, dann werden wir jetzt gleich mal sehen, wer das Prompt besser beherrscht.
Das Witzige ist ja auch, dass es beim selben Prompt unterschiedliche Ergebnisse gibt. Also selbst wenn man das Gleiche eingibt, kriegt man doch immer wieder was Neues und kann nochmal gucken, das gefällt mir nicht. Wir probieren es einfach nochmal.
Aber durch das Hintergrundwissen sollte es trotzdem relativ ähnlich sein, ne? Also klar, es wird so ein bisschen Nuancen geben, aber ich finde es auch ganz spannend.
Ja, also ich sag mal, was das Ergebnis bei mir war. Ich habe allerdings sehr allgemein gepromptet. Das eine ist wissenschaftlich und das andere ist praktisch eher. Man hätte viele Ähnlichkeiten. In drei Punkten wurde das genannt und man muss Rahmenbedingungen schaffen, die Prüfungskultur und auch Tools entwickeln. Aber die KMK würde eher praktische Hinweise geben. Gemeinsam wäre, dass man vor allem sagt, legt los. Also Ermutigung. Macht mal was damit, probiert es aus, und das ist auch quasi ein zentraler Punkt in der SWK-Empfehlung, gleich als erstes Erprobungsmöglichkeiten zu schaffen. Ja, also nicht jetzt lange Ausbildungswege schaffen oder erstmal einen genauen Plan entwickeln, sondern eigentlich zu sagen, man muss eine Möglichkeit haben, das auszuprobieren, wie funktioniert das überhaupt, wofür können Lehrkräfte das einsetzen, was machen Schüler damit. Das vielleicht so erstmal als Einstieg. Herr Michalek, ich weiß nicht, ob Sie anschließen wollen, was...
Ja, ich würde nochmal den Versuch machen, das einzuordnen. Wir haben ja natürlich die SWK als KMK als erstes gebeten, in dem Bereich eine Empfehlung zu erarbeiten. Wir sind ja nicht sozusagen parallel losgelaufen, sondern wir haben erst die SWK beauftragt. Die sollten uns, wir haben es ja auch nicht zu KI gemacht, ne? Wenn man sich das Papier mal genau anguckt. Wir haben gefragt, welche Large Language Models wie im Unterricht eingesetzt werden können, ne? Also das war schon sehr, sagen wir mal, auf die aktuelle Entwicklung hin spezifiziert, haben wir die SWK dort gebeten, uns bisschen den Weg zu weisen. Und das ist ja das Schöne, was wir mit beiden Papieren gemacht haben. Wir haben dann das SWK-Papier genommen, um genau, und das ist ja die Intention des Zusammenwirkens von ständiger wissenschaftlicher Kommission und Kultusministerkonferenz. Es ist ja gar nicht von uns und beziehungsweise auch von der SWK die Erwartung, dass wir die Empfehlungen der SWK 1:1 dann auch in die Empfehlungen der KMK übertragen. Also dann würde ja im Prinzip die Wissenschaft die Bildungspolitik übernehmen. Das darf ja gar nicht so sein. Wir müssen natürlich schon eine praktische Adaption dessen machen, eine Übersetzung machen dessen, was die Wissenschaftler an Evidenzen zusammengetragen haben. Aber gleichwohl, auch das ist ja in der Vereinbarung zwischen SWK und KMK niedergelegt, soll die Wissenschaft, und das ist unsere große Bitte ja auch gewesen an die SWK, nicht im Elfenbeinturm verharren und sich dort produzieren, sondern soll schon einen Blick für die praktischen Erfordernisse letztendlich haben, die für Schule notwendig sind. Und so, glaube ich, können auch beide Papiere gut übereinander gelegt werden. Und wir haben uns doch dann mehr, und das sagt jetzt mir wieder die KI, auf regulatorische, administrative Aspekte des KI-Einsatzes konzentriert. Wir haben doch sehr, glaube ich, ausführliche Hinweise gemacht in dem Papier, was die Prüfungskulturen betrifft, was dann auch sehr umfangreich diskutiert wird. Und das finde ich nochmal total spannend, wie das dann in den nächsten Jahren in der Praxis übersetzt wird, was wir denn tatsächlich an neuen Prüfungsformaten dort entdecken. Und wenn wir da eine Sekunde bei verharren wollen, finde ich das nochmal total spannend, weil wir im deutschsprachigen Raum und auch in Deutschland ja anders als in anderen Ländern, die ein anderes Prüfungsverständnis haben und wo Prüfungen im Gesamtsystem der Curricula etc. Doch eine andere Rolle spielen als in Deutschland, weil die Prüfung ja letztendlich bei uns zu einem Abschluss führt, der wiederum regulatorisch ein Berechtigungswesen stützt, was auf diese Prüfungen und auf diese Abschlüsse aufbaut, sind wir in einem ganz anderen formal-juristischen Gefüge, was die Prüfungen betrifft. Und dort KI zu integrieren, das finde ich in der Perspektive total spannend, wie sich das in diesem Kontext in Deutschland entwickelt. Und ob wir dann vielleicht in 15 Jahren noch diese Art von Abschlüssen und Prüfungen haben, wie wir sie heute noch kennen, das finde ich spannend zu beobachten und dann in 10 Jahren sich nochmal zusammenfinden, zu sagen, was hat sich denn jetzt tatsächlich geändert und haben wir uns da internationalen Entwicklungen angepasst. Das wird nochmal ganz spannend sein und auch zu sehen, wie kriegen wir die Abgrenzung hin zwischen dem, was Schüler selber produziert haben oder was eine KI produziert hat, oder wenn wir das ganz bewusst nehmen, dass das KI etwas produziert, wie ordnen wir dort die subjektive Leistung des Schülers zu und wie entwerfen wir dort Bewertungsmaßstäbe oder Bewertungsformen? Da sind wir, glaube ich, alle zusammen noch am Anfang, das zu sehen und zu erfassen.
Ja, also Herr Michalik, ganz richtig. Wir haben ein bisschen anderen Fokus gehabt. Also die SWK hat ja auch enger gearbeitet, im Prinzip zu Sprachmodellen insbesondere, nicht insgesamt und allgemein zu KI. Geht da natürlich dann auch ein bisschen stärker dann darauf ein, was kann man im Fachunterricht mit diesen Tools eigentlich anfangen und was brauchen wir da, um wirklich im Englischunterricht beispielsweise besser zu arbeiten. Da sind dann allgemeine quasi Instrumente für den didaktischen Einsatz vielleicht nicht gut genug geeignet und da gibt es noch Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube, bei der Prüfungskultur, ja, ich glaube auch sehr spannend und gleichzeitig hat da die SWK ein Stück weit die Erwartung gedämpft und hat gesagt, naja, Hilfsmittel gibt es schon immer. Man muss sich eben auch Prüfungsmöglichkeiten überlegen, sowohl mit als auch ohne Hilfsmittel und wie kann man das quasi mit einbauen in die Prüfung, dass solche Tools verwendet werden, wie muss man möglicherweise Hausaufgaben oder Ähnliches dann eben stellen und bewerten und eher in so prozessorientierte Formate gehen. Also das ist, glaube ich, schon länger eine Diskussion, ist aber nicht völlig anders. Herr Döbeli-Honecker hat letzte Woche zu mir gesagt, ja, das gibt's schon immer, solche unerlaubten oder solche Hilfsmittel, die Schüler unterschiedlich benutzen können. Manche Eltern können Latein und andere eben nicht. Und dann hat man eben ein sehr intelligentes Sprachmodell zu Hause, das bei den Lateinaufgaben helfen kann. Und andere Schüler haben das leider nicht. Das fand ich irgendwie einen ganz witzigen Vergleich.
Ähnlich argumentiert hat auch ein Nachfolger von Herrn Michalik auf dem Staatssekretärposten, als wir nämlich das erste Mal über KI gesprochen haben unter den Schulleitern. Der Herr Scheidung, der jetzige Staatssekretär, hat mir auch gesagt. Aber natürlich, KI kann sogar da frei zugänglich, sogar zu einer gewissen Verbreiterung der Gerechtigkeit ja führen, weil auf einmal ja auch Schülerinnen und Schüler dann darauf Zugriff haben, wo die Eltern vielleicht nicht so die Möglichkeiten haben. Aber Diana, du hattest eine Frage.
Nee, ich finde es, also das Thema Prüfungskultur ist, glaube ich, eins, das natürlich sofort, als das Thema KI, generative KI aufkam, groß diskutiert wurde. Ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und ich finde es gut, dass es auch quasi Thema ist in der Handlungsempfehlung. Aber was denken Sie, sind ganz konkrete Maßnahmen, um die Länder bei dieser Veränderung wirklich zu unterstützen? Was braucht es und wie kann es gelingen, dieses Thema hoffentlich schneller als in 10 Jahren in die Schulen zu bringen?
Wir werden in relativ kurzer Zeit diese Dinge in die Praxis umsetzen müssen, weil das ist ja eine Erfahrung, die wir mit ChatGPT gemacht haben. Ich finde das nochmal total spannend, wenn ich das nochmal einwerfen darf, weil Herr Menge das nochmal angeteasert hat mit einem anderen Vorgänger von Entscheidung, wo wir vor einigen Jahren mit Blick auf den Digitalpakt 1 einmal diskutiert haben, dass wir auch im Rahmen der KMK maschinenlesbare Lehrpläne entwickeln müssen. Damals haben wir das noch abgelehnt und abgewählt, weil alle gesagt haben, naja, wir haben doch alles im PDF, ne? Aber das ist auch mal so ein Ausweis von Wissen, was Digitalität letztendlich ausmacht. Und just, ich habe damals gesagt, naja, pass auf, wenn ihr das jetzt nicht macht, maschinenlesbare Dokumente zu erzeugen, dann wird uns das früher oder später auf die Füße fallen, weil wir genau die brauchen, um letztendlich die Maschinen richtig füttern zu können. Ich sage, in 5 Jahren werden wir das bereuen, dass wir diesen Weg nicht gegangen sind. Aus 5 Jahren sind 5 Monate geworden. Ja, also das ist für mich nochmal ganz klarer Beweis dafür, dass das in dem Bereich Zögern immer bedeutet, den Anschluss zu verlieren. Und wir müssen in der Tat sehen, und das sehe ich ja bei anderen Bildungswissenschaftlern außerhalb. Ich habe mit einem Kollegen an Arizona State das nochmal diskutiert letztendlich, und der hat das nochmal pointiert mit dem Vergleich, wir sollten bei KI nicht den gleichen Fehler machen, den wir bei den Smartphones gemacht haben. Das war jetzt einfach haben laufen lassen, um hinterher dann zu beklagen, was alles schiefgegangen ist. Wir sollten die Fehler, die wir beim Einsatz von Smartphones gemacht haben, jetzt bei KI berücksichtigen und von vornherein regulatorisch, administrativ, aber auch klug, didaktisch, methodisch mit dem Thema umgehen. Weil, so sagt das Punya Mishra von ESU, die Lehrerinnen und Lehrer sind dann diejenigen, die den Müll aufräumen müssen hinter sozusagen der KI, der außerhalb der Schule erzeugt wird. Ja, es ist ja auch eine Community, ein Tool, was außerhalb der Schule existiert. Und er sagt dort wirklich, wenn wir sehen mit Blick auf sexualisierter Gewalt, Schüler als Opfer, Schüler als Täter, was dort außerhalb von Schule passiert. Aber das, was dort passiert, wenn wir in der Schule wieder gerade biegen müssen, also müssen wir uns ganz bewusst mit der Thematik auseinandersetzen. Und wir sollten gewarnt sein, uns damit Zeit zu lassen vor dem Hintergrund, was wir dort gerade diskutieren. Und wir sehen es ja an der Diskussion um die Smartphones, da kommen wir echt ein paar Jahre zu spät, um dort einzugreifen, um die Auswirkungen zu beachten. Und ich schließe mich dann Punya Mishra an, die Fehler sollten wir nicht nochmal wieder begehen.
Und die Dinge mischen sich ja auch. Also Frau Knodel hat ja heute früh ja auch einen Post geschrieben, wo es um WhatsApp geht, wo jetzt ChatGPT integriert ist. Allein schon der Gedanke, ich überlege, was Kinder an personenbezogenen Daten dort eingeben, ich will jetzt noch gar nicht die Lehrerdebatte hier, wenn es nur um Wissenswiedergabe geht, dass ich mir schnell dann mal da einen Text schreiben lasse oder eine Hausaufgabe schnell nochmal machen lasse. Da geht's ja um viel mehr. Und die Smartphone-Debatte, die muss eben auch politisch geregelt werden. Das sage ich jetzt mal als Schulleiter. Wir haben schon eine ganze Menge jetzt auf dem Zettel, aber und die Smartphone-Geschichte ist wirklich auch eine Sache, die Politik regeln muss, wo sie uns als Schule auch ein bisschen entlasten muss, weil wir das nicht alles regeln können. Aber die Smartphones sind leider in Deutschland eben immer noch eine Krückentechnologie, weil dann heißt es, nimm mal schnell dein Handy raus, jetzt machen wir, weiß ich, Phobos Klassenraum oder ein anderes digitales Tool, was dann genutzt wird, weil noch gar nicht genug Endgeräte da sind. Das war auch wieder der Ball zurück.
Ich will das nicht nur sozusagen von der negativen Seite beleuchten, ne? Wir müssen immer beide sehen, ne? KI als Chance, aber auch natürlich KI mit all den Folgerungen. Und so wie ich angedeutet habe, wie ich mich damit beschäftige, und Frau Knodel hat das ja auch nochmal in ihrer Erwiderung gesagt, das ist schon interessant, wer sich alles wie damit beschäftigt und die Chancen zu sehen. Und es ist ja auch wunderbar letztendlich, was man dort mit Texten anstellen kann, was man an Texten entwirft, die Gedichte geschrieben werden etc. Das sind ja alles Sachen, das kann man ja didaktisch auch klug umsetzen und einsetzen und auch als Lernhilfe letztendlich benutzen. Ich sage auch immer noch aus einiger internationaler Erfahrung, da sollten wir nicht arrogant und überheblich drauf schauen, sondern mit einer gewissen Vorsicht. Weil wir ja sozusagen mit Technik, und das liegt an unserem System drinne, werden wir ja groß, ne? Wir adaptieren das ja relativ fließend, ohne große Brüche letztendlich. Ich bin aber vor einer Konferenz wiedergekommen mit vielen afrikanischen Bildungsministern und aus Asien und aus Latein- und Südamerika, die eine Energie mir dort verdeutlicht haben, wo ich sage, Leute, passt auf. Wenn ich im Moment die Situation habe, dass 9 von 10 Kindern in der Westsahara nicht lesen können oder keinen ordentlichen Zugang zur Bildung haben, da ist das Internet da und da ist KI das neue Bildungsversprechen. Wenn diese 9 Kinder, die heute noch nicht lesen können, in die Lage versetzt werden, über Internet und KI Bildungsangebote zu erhalten, die sie bis heute nicht erhalten haben, dann wissen wir, was in diesen Gegenden der Welt, und die sind natürlich auch wohlstandsorientiert, so wie wir, und die wollen das, was wir haben, auch erreichen. Da kommen noch ganz andere Fragen mit KI und Internet auf uns zu, mit denen wir uns perspektivisch in Fragen von Migration und Integration wesentlich intensiver auseinandersetzen werden. Also es ist ein großes Bildungsversprechen, was in der Technologie auch noch angelegt ist. Und da sollten wir, und das nochmal wiederholt mein Plädoyer, nicht zu lange warten, die Dinge klug in unsere Systeme einzusetzen, unsere Schülergenerationen mit den notwendigen Kompetenzen auszustatten, die sie dann auch perspektivisch in der Zukunft in die Lage versetzt, mit diesen anderen Freunden und Partnern letztendlich auch adäquat umgehen zu können. Ich befürchte, einige werden uns überholen und wir werden uns verwundert die Augen reiben, wo das auf einmal herkommt, weil wir wieder mal irgendwas verschlafen haben.
Ja, ich finde, wir müssen gar nicht so weit in andere Weltregionen gucken, um nochmal zu überlegen, was müssen eigentlich Kinder, bevor sie jetzt mit KI arbeiten und was sie damit machen, was müssen sie eigentlich zuerst in der Schule mitnehmen? Also wenn ich meine 5-jährige Tochter auf dem Sofa sitzen sehe, die dann ins iPad spricht, sie möchte jetzt ein bestimmtes Hörbuch hören, dann macht mir das auch ein bisschen Angst, dass sie im Prinzip völlig klar, also ohne irgendwie zu schreiben, zurechtkommt. Das hat natürlich eine Chance und einen Vorteil. Aber wenn die Kinder in der Grundschule sind, dann müssen sie einfach erstmal lernen, einen Stift zu halten, zu schreiben, zu lesen. Auch wenn man schreibt, sind ja auch kognitive Prozesse, die da entstehen. Also im Schreibprozess zu überlegen, wie baue ich einen Satz auf, wie hängen die zusammen, was ist mein Gedanke, wie kann ich den ausdrücken? Und das geht natürlich ein bisschen verloren, wenn man von Anfang an eigentlich mit auf Knopfdruck Textproduktionen hat. Bei älteren Schülern ist das ja ein guter Ausgangspunkt, ja, um damit zu arbeiten, oder auch wir. Gerade wenn die noch nicht richtig lesen, schreiben, rechnen können, also die Basics, wenn die noch nicht da sind, finde ich das schwierig, die zu früh mit diesen Instrumenten arbeiten zu lassen. Und das ist auch eine Empfehlung der SWK. Und ein großer Unterschied zu den Papieren, den auch Herr Füller natürlich gleich aufgespießt hat, als große Überschrift hier, die SWK und KMK widersprechen sich, wie kann das sein? Das ist doch gar nicht möglich, dass da man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, was ich aber völlig klar finde. Also die Ministerkonferenz trifft ihre Bewertungen und die SWK gibt quasi Empfehlungen ab, aber denen müssen ja nicht gefolgt werden. Aber da wird schon deutlich gemacht, also jüngere Lernende brauchen einfach nochmal was anderes als eben ältere Schüler, die schon Grundkompetenzen haben, die reflektieren können, die beurteilen können, mit denen man eben ganz anders arbeiten kann.
Vielen Dank auch nochmal für das Thema Grundschule. Das wurde, glaube ich, teilweise größer gemacht, als es ist. Ich glaube, da gibt es gar nicht so große Differenzen, wenn man sich's genau anschaut. Und es geht ja auch, ich glaube, niemand geht es darum, dass die 5-, 6-, 7-jährigen Kinder jetzt direkt mit der KI arbeiten und eben nicht mehr schreiben lernen, sondern es geht, glaube ich, auch darum, und da gibt's ja auch viele tolle Grundschullehrkräfte. Wir hatten ja auch eine Grundschullehrerin schon bei uns im Podcast, die eben zeigen, wie sie das Thema in der Grundschule als Thema schon vermitteln und aufzeigen und dann Bewusstsein schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da kann man vermutlich nicht früh genug anfangen, weil es einfach allgegenwärtig ist mittlerweile. Genau. Wir hatten jetzt auch nochmal das Thema, dass man es quasi in die Breite bringen muss und es muss in die Schule. Frau Sie, nochmal an Sie. Wie können denn Bildungseinrichtungen sicherstellen, dass Lehrkräfte ausreichend für den Einsatz vorbereitet sind?
Ja, das ist gar nicht so eine leichte Frage. Also ich glaube, man muss ihnen überhaupt mal die Möglichkeit geben, dass sie mit den Instrumenten arbeiten. Ich muss sagen, also ich habe Handreichungen in Ländern gesehen, die wo dann so drin stand, ja, tun Sie dies, das und jenes und arbeiten Sie gerne in dem und haben Sie Mut. Und dann kommt die Passage zum Datenschutz und da steht dann irgendwie, ja, ist eigentlich alles verboten. Und das ist natürlich für eine einzelne Bildungseinrichtung total schwierig. Also, dass man denen eigentlich sagt, ja, macht das gerne, aber erzählt es niemandem. Oder macht es gerne, aber benutzt eure privaten Geräte. Eigentlich kann man das benutzen, aber Namen dürfen nie genannt werden. Also ich denke, dass da die wirklich die Landesregierungen ganz stark in der Pflicht sind, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das allen Lehrern sicher ermöglicht, mit diesen Instrumenten arbeiten zu können, ohne solche Sorgen zu haben, ja, ohne sich damit beschäftigen zu müssen, mache ich mich jetzt hier eigentlich gerade kriminell? Oder ist das nicht nur quasi pädagogisch gewünscht oder von einzelnen Personen, sondern gibt es dafür auch Instrumente? Also kann ich was benutzen? Haben wir FOBITS in unserer Lernplattform? Kann ich das aufrufen und einsetzen? Haben das die Schüler? Haben die dafür einen Zugang? Oder muss ich das eigentlich irgendwie privat finanzieren? Das, finde ich, sind schon alles Signale an Lehrkräfte, dass sie wissen, wir können das machen und es ist auch erwünscht und sind da nicht beschränkt. Das finde ich ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich glaube, ein Stück weit haben das einige Länder schon auch verstanden und haben auch ja Instrumente bereitgestellt, ja, und eingebunden und sagen, was machen die denn? Ich denke, den Datenschutz muss man schon insgesamt nochmal klären und aufspießen. Das ist einfach ein großes Hemmnis.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen Henne-Ei-Problem, was wir jetzt gerade produzieren. Und der Einsatz von KI, ich meine, ich kann es im Büro bei Routinen ganz gut machen und auch mal eine Experimentierphase einbauen. Ich glaube, Lehrkräfte tun sich da schwerer mit, weil sie natürlich auch curricularen Vorgaben zu folgen haben. Sie haben gewissen Prüfungsmodellen zu folgen. Also ich glaube, auch gerade in der Oberstufe, in der Sekundarstufe, ist die Zeit für Experimentieren auch begrenzt aufgrund der Vorgaben. Wir müssen ganz viel in diesen regulatorischen Bereich da noch reingehen, wo wir noch gar nicht genau wissen, an welcher Stelle curricular und Prüfungsformat technisch welche Auswirkungen damit verbunden sind. Weil, und da komme ich jetzt ein bisschen zum Henne-Ei-Problem, wissen wir denn wirklich schon ganz genau, ja, Sie werden eigentlich die Experten und die Nerds werden sagen, wissen wir. Aber ich bin jetzt so ein bisschen bei einer skalierten Form. Was können wir denn mit KI-Instrumenten im Unterricht tatsächlich machen? Wie können wir den Unterricht verändern? Was heißt das bei der curricularen Vorgabe? Wie können wir dort stark mit KI arbeiten? Also wer in der Lehrerfortbildung sind dann die Trainer, die die Lehrkräfte dahin orientieren? Haben wir schon die didaktischen Konzepte, um unterrichtsrelevant KI dann einsetzen zu können? Was heißt der Einsatz von KI nicht nur in der Vorbereitung, sondern in der tatsächlichen im tatsächlichen Unterrichtsgeschehen? Was heißt KI für Lernen am anderen Ort? Es sind ja so viele grundsätzliche Fragen damit verbunden, wo wir, glaube ich, aus der Wissenschaft heraus immer noch die Erwartung haben oder die Lehrkräfte die Erwartung haben. Sagt uns doch mal ganz praktisch letztendlich, was wir jenseits von Vor- und Nachbereitung mit KI im Unterricht anstellen können. Das ist für mich im Rahmen, ich sag mal, der komplexen Digitalität oder Bildung in der digitalen Welt immer noch die ständige Herausforderung. Ne? Ich sag, wir sind gut im außerunterrichtlichen Bereich, was das individuelle Tutoring letztendlich betrifft, aber die Herausforderung, deswegen sage ich auch immer noch, auch nicht so ungeduldig zu sein an der Stelle, sondern dem Ausprobieren Raum zu geben und aber auch dann Plattformen zu entwickeln, wo wir zueinander kommen und austauschen, was denn wirklich an welcher Stelle sehr gut funktioniert hat. Aber Nachholbedarf sehe ich schon in der Lehrkräftefortbildung, Nachholbedarf sehe ich in der curricularen Verankerung oder in der Aufstellung der Curricula und dann, wie wir schon diskutiert haben, in der Ableitung davon auch die Prüfungsformate anzupassen, weil das ist ja alles im Prinzip dialektisch aufeinander aufgebaut und das müssen wir dann auch komplex systemisch dann einmal beantworten. Wir können das nicht allein der Verantwortung der Lehrkraft überlassen.
Wenn wir über Prüfungskultur zum Beispiel sprechen, da hake ich jetzt nochmal ein und wir haben das hier im Podcast ja einige Beispiele gehabt. jetzt zwar ein privater Träger, aber aus dem universitären Bereich gerade den großflächigen Einsatz von Feedbacksystemen und einer neuen Prüfungskultur. Die haben natürlich auch mehr Freiheiten als die Schule. Ich bin im Übrigen nicht der Meinung, weil man es auch jetzt immer das aus diesem Gebetsmühl, die wir haben die Lehrpläne, ist alles Murks und viel zu und so weiter. Ich meine, wir müssen als Gesellschaft uns ja auf etwas einigen, was uns wichtig ist. Und auch das Thema, was Sie vorhin gerade, Frau Sie ist ja eingestiegen mit unterschiedlicher Auffassung in den Bundesländern. Das ist ja auch ein Wettbewerb. Das sehe ich nicht als Problem. Also ich möchte nicht eine Einheitsbildung. Das kenne ich aus meiner Vergangenheit. Ich glaube, wo die große Angst der Lehrkräfte ist, kann ich das verwenden, was passiert? Ich glaube, wir müssen das transformatorisch jetzt aushalten auch. Ich glaube, wenn die neuen Endgeräte kommen, da rede ich schon vom Digitalpakt 3.0, die im Technoschuh gut sind, dass viele Sachen dann auf dem Endgerät laufen, was dann auch die Schule verantworten kann, wo wir klare Regeln festlegen können, auch ethische, dann sind wir einen Schritt weiter. Phobits oder andere Anbieter stellen die Dinge dann zur Verfügung, dann können wir die nächsten Schritte gehen. Ich glaube, wir müssen das, eine Referendarin hat letztens in einem anderen Kontext gesagt, wir müssen die Dinge jetzt, manche Dinge müssen wir auch mal aushalten. Ich glaube, wir müssen das jetzt aushalten in Schule und wir brauchen halt die Unterstützung der Politik, die dann eben handelt. Sonst übernehmen das andere. Also in China fragt keiner. Die machen das dann einfach, aber von oben und das wollen wir, glaube ich, nicht.
Ja, aber gleichwohl, das muss eine Bewegung auf beiden Seiten sein. Mhm. Ne? Und Lehrkräfte müssen auch sehen, dass die andere Seite sich auch bewegt. Das wollte ich sagen. Ne? Also man kann es nicht nur allein die Erwartung an die Lehrkräfte äußern, sondern das regulatorische System muss sich genauso bewegen, wie sich die Lehrkräfte bewegen. Mhm. Und wir müssen auch dort in die Transformation reingehen. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich der eigentliche Wert des KMK-Papiers. Das habe ich so nicht erwartet, dass das so unwidersprochen durch die Gremien durchgeht und dass alle Seiten in der KMK sowohl, sagen wir, eher von der konservativen und dann auch von der sozialdemokratischen Seite so unisono gesagt haben, ja, das tragen wir so mit und wir nehmen die Prüfungsformate in die Hand. Also ich glaube, das ist schon mal ein Wert an sich, dass die regulatorische Seite für sich auch erkannt hat, da müssen wir natürlich an der Stelle auch nachsteuern. Und es ist, glaube ich, ein klares Signal auch in die Lehrerzimmer, dass wir uns da auch bereit sind zu bewegen. Und das müssen natürlich Bewegungen aufeinander zu sein und nicht auseinander. Ne?
Also klar brauchen die Lehrkräfte einen sicheren Rahmen, aber ich glaube, sie brauchen auch dringend das Signal, Fehlerkultur, es ist auch in Ordnung, sich auszuprobieren. Und die Wissenschaft weiß ja auch noch ganz wenig. Also man kann im Prinzip ja noch gar nicht wirklich sagen, da geht's jetzt lang und das ist die richtige Richtung, sondern man braucht ja erst noch Empirie. Und Empirie funktioniert nur, indem man auch Erfahrungen macht und die dann auswerten kann. Und diese Unsicherheitstoleranz, das muss man, glaube ich, den Lehrkräften jetzt ein Stück zumuten und auch kultivieren. Dass sie das aushalten können und dass das in Ordnung ist. Also das finde ich ist ein starkes Signal, das eben auch aus dem KMK-Papier hervorgeht, zu sagen, also traut euch, das ist gut, aber wir müssen, also die Regulatorik hat vor allem, finde ich jetzt schon auch die Aufgabe, sichere Rahmenbedingungen zu schaffen und auch die Möglichkeiten zu geben, sich in diesem Raum auch zu trauen, also dass es ein geschützter Raum ist, dass es ein sicherer Raum ist, in dem man eben Fehler machen kann, ohne dass das dann direkt ein Problem ist.
Das ist auch ein Kulturwandel. Ne? Also da muss ich manchmal auch ein bisschen so Christian Füller mal widersprechen an der Stelle. Die Erwartung, gleich immer das Fertige und das Perfekte irgendwo vorweisen zu können, das ist auch eine Kulturtechnik, wo wir jetzt uns auch ein bisschen ändern. Und in dem Sinne, wie Frau Sie das gesagt hat, sagen wir, die Frage der Fehlerkultur trifft dann für beide Seiten zu. Und natürlich wird es dort auch mal einen regulatorischen Tiefschlag geben, wo wir sagen, so what? Okay, draus gelernt und müssen es an anderer Stelle dann anders und richtig machen. Das ist das Spannende, glaube ich, hier dran auch. Und ich fühle mich in dem auch sehr wohl, sagen wir, in dem Wissen darum, dass ich es auch ausprobiere und Fehler machen kann und dann aber auch daraus lerne, dass es in der Tat eine neue Kulturtechnik, die wir uns gerade im Deutschen auch bewusst so aneignen sollten und so definieren sollten.
Was ich ganz toll finde, das sehen die Zuhörer hier leider nicht, aber hier ist immer ganz viel Zustimmung und Nicken bei den Sachen, die gesagt werden. Das wollte ich nochmal sagen. Und ich finde es auch ganz toll, dass wir gar nicht so viele Fragen stellen müssen. Es hat sich richtig toll eine Diskussion hier entwickelt. Richtig gut. Und auch, ich weiß auch, als das SWK-Papier damals rauskam und dieses Thema Schule muss Unsicherheit aushalten, ne? Das ist bei uns in jeder Fortbildung, betonen wir das nochmal, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und dieses, wir lernen alle. ne, wir sind auf einer gemeinsamen Lernreise und wenn wir jetzt uns auch anschauen, vor 2 Jahren bis heute, was ist da alles passiert, was hat sich verändert? Wir können nicht von Anfang an eine perfekte Lösung haben, was wir brauchen. Da hatten wir auch schon eine Folge zu, wir brauchen mehr Evidenz, aber auch das braucht Zeit, ne? Und ich denke, das ist ein Prozess, in den wir uns jetzt begeben haben. Der wird weitergehen. Es wird immer weitergehen mit KI. Und deswegen finde ich das hier eigentlich jetzt ganz optimistisch und positiv, wie wir uns jetzt hier quasi auch zusammengefunden haben. Ich würde jetzt gerne, weil wir so ein bisschen die Zeit im Blick haben müssen, nochmal zum Ende kommen. Und Herr Michalik, Sie sind ja sehr viel auch unterwegs auf der Welt. Und was nehmen Sie denn so international mit? Sie hatten gesagt, Sie waren in Afrika, Sie sind, glaube ich, regelmäßig in Asien.
Die Afrikaner habe ich in London getroffen. Also.
Ach so, okay, Sie haben sich in London getroffen, gut. Aber trotzdem haben Sie viel internationalen Austausch. Was ist Ihr Eindruck, wie steht es um die KI, um KI-Anwendungen in anderen Ländern?
Also ich bin schon gerade nach meinem letzten Besuch in Kanada im Spätsommer, da haben die kanadischen Kollegen in British Columbia gesagt, so wie ihr über Digitalität und künstliche Intelligenz redet, da müssen wir schon neidisch sagen, da seid ihr in der Diskussion ein Stück weiter, als wir es sind. Das fand ich schon mal spannend. Haben wir in den Schulen auch genauso erlebt. Da kam nämlich die Frage her, wie ist denn der Einsatz von KI und Digitalität in neueren Schulen? Die haben andere Schwerpunkte im Moment gesetzt und sich damit beschäftigt. Das fand ich so spannend an der Stelle. Ich habe auch mal unsere KMK-Empfehlungen über die KI versucht, in einen internationalen Kontext zu stellen. Und das ist für Zuhörer ja auch mal vielleicht interessant, an der Stelle zu wissen, die KI sagt da, die Empfehlungen der KMK, die sich von einer reinen Produktbewertung hin zu einer Prozessorientierung bewegen, stehen in Einklang mit Trends wie in Finnland oder Singapur. Also das ist doch mal eine schöne Einordnung letztendlich von dem, was wir hier auch machen. Und das erlebe ich schon. Und das ist auch so interessant, auch nochmal so, dass die typisch deutsche Haltung zu solchen Dingen. Also wenn wir etwas anfangen, dann machen wir es aber auch richtig und ganz genau und versuchen es perfekt zu machen. Ne? Das habe ich dann auch manchmal so als Eindruck, wie wir da vorgehen. Aber das ist auch nochmal so ein bisschen getrieben aus unserer eigenen Reflexion heraus, dass wir uns international dort immer nicht so im Einklang bewegen und eher zurückfallen. Nee, ich glaube, wir sind an der Stelle mal richtig gut mit dabei. Wo wir nicht gut dabei sind, und das mal so als kritischer Punkt, und das war ein Besuch in Silicon Valley im letzten Jahr, ist so ein bisschen, gerade wo ChatGPT nach oben geschwappt ist, haben wir auch mit Vertretern von OpenAI da sprechen können. Und das ist so etwas, was natürlich uns in der Vermittlung von KI auch zu Hause in den Lehrerzimmern immer wieder zurückwirft. Ne? Wir arbeiten hier also eigentlich fast ausschließlich mit US-amerikanischen technischen Möglichkeiten, und die technische Innovation kommt eben aus den Bereichen und nicht von uns. Und das ist etwas, was mich natürlich immer bewegt und was Schwierigkeiten macht in der Akzeptanz, weil natürlich die KI-Modelle, die wir von dort kommen, auch mit entsprechenden Vorurteilen und Bias gefüttert sind. Und das stellen wir in der Diskussion ja auch immer fest. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Die Frage der Kompetenzorientierung. Wie gehe ich mit den Ergebnissen von KI, wie gehe ich mit Ergebnissen von KI um? Wie bewerte ich das? Und wir haben ja ganz viele Studien, die zeigen, wie stark KI-Ergebnisse von Vorurteilen, mit denen sie gefüttert wurden, geprägt sind. Und dort diese kritische Reflexion letztendlich hinzubekommen und das auch ganz bewusst so zu bewerten, aber auch dann zu Hause zu sehen, wie kann ich technisch meine eigenen KI-Modelle bauen, die weniger stark von solchen Vorurteilen geprägt sind. Das ist so ein bisschen, was ich aus der internationalen Diskussion mitbringe. Ein letzter Punkt, den ich noch einwerfen möchte, gerade als Historiker, als Geisteswissenschaftler an der Stelle: Es fällt, glaube ich, vielen unheimlich schwer, die Technik dorthinter zu verstehen. Dieses sehr abstrakte, wenig haptische Modell von Technik, zu wissen, was passiert dort und warum passiert es und womit haben wir zu rechnen. Und wir sind ja da bei LLMs ja noch in der Vorstufe. Ich habe mal sehr interessante Berichte gesehen, wenn es dann um Artificial Generative Intelligence geht, also die nächste Stufe der KI schon, die dann wirklich menschenähnlich menschenähnliche Intelligenz aufbaut. Das gibt's schon, ja, das ist die nächste technische Entwicklung, mit der wir zu tun haben werden, die noch uns vor größere Herausforderungen stellt, wobei wir noch gar nicht die eine Herausforderung bewältigt haben. Das unterstreicht nochmal die Dynamik in diesem Feld, mit der wir uns auseinandersetzen. Wir müssen uns wirklich sehr intensiv mit kritischer Reflexion als eine der Kernkompetenzen in der Zukunft auseinandersetzen, wenn es um die Anwendung dieser Modelle geht.
Absolute Zustimmung. Danke auch nochmal für die Einordnung, gerade auch international. Ich finde es auch immer ganz spannend und tatsächlich ist auch mein Eindruck, dass wir international, gerade so jetzt in, wenn wir es mit den USA vergleichen, gar nicht so schlecht dastehen, weil die, glaube ich, auch das Problem, das wir hier oft haben, sehr große Angst haben vor Biases, vor rassistischen oder sexistischen Aussagen und da sind die, glaube ich, noch viel strenger, als dass wir jetzt hier unbedingt sind. Deswegen nochmal ganz spannend. Jetzt würde ich das letzte Wort an Sie übergeben, Frau Sie. Was würden Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
Bei den internationalen Beispielen ist mir vor allem das Eye-Tracking eingefallen. Und das finde ich schon auch eine Entwicklung oder eine Möglichkeit, insbesondere, wir machen es ja so im Moment viel im asiatischen Raum, zu überprüfen, also in welche Richtung geht die Aufmerksamkeit und dann werden entsprechende Materialien bespielt oder wiederholt und quasi wirklich adaptiv eingesetzt. Und wenn man das jetzt guckt in Richtung, was sind da auch für Möglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten, da, wofür quasi auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, dann muss ich sagen, finde ich das auch ein Punkt, den man unbedingt mit im Blick haben muss, wie kann man eigentlich dann so Bubbles bilden, wie kann man eigentlich das auch also staatlich für Propagandazwecke nutzen. Wir haben hier ganz stark das Problem, wie ist es eigentlich mit Demokratiebildung? Wie können wir eigentlich die Kinder erreichen, die viel auf TikTok unterwegs sind? Das ist wieder ein bisschen eine andere, das geht wieder eher in die Richtung Handynutzung an Schulen und wie können wir das machen? Aber das ist natürlich ein wahnsinnig mächtiges Instrument, ja, was nicht nur jetzt, was lernen die Kinder in der Schule, sondern wie prägt es auch unsere Gesellschaft? Was macht das mit unseren politischen Systemen? Wer hat eigentlich die Steuerungshoheit? Wo kommen wir da an? Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, also unter ethischen Gesichtspunkten, politischen Gesichtspunkten da drauf zu gucken, Medienkompetenz zu stärken und zu sagen, also wo liegen diese Grenzen und was darf man oder was sollte man, wofür kann man es benutzen, wofür sollte man es vielleicht nicht benutzen, ja, wenn das so ganz stark dazu führt, dass man eigentlich immer enger geführt wird von außen, was auch Lernprozesse anbelangt. Und vielleicht noch ein letztes. Sie hatten das vorhin ja auch gesagt, Herr Michalik, man muss jetzt irgendwie ein Curriculum bauen, eine Didaktik. Ich denke, man muss sich auch besonders darauf besinnen, weil es so wahnsinnig schnell geht und weil sich so viel verändert, gucken, was sind die Basics, was sind die Grundlagen, was müssen die Kinder eigentlich mitnehmen, wenn die am Ende der Schulzeit sind, wie können die mit Informationen und Wissen umgehen, Informiertheit, wie können die eigentlich Dinge beurteilen und wie können die auch Wissensbestände, welche Wissensbestände brauchen die überhaupt noch, um quasi neues Wissen, neue Informationen einzuordnen und auch zu, also quasi anzupinnen. Also die brauchen so eine innere Struktur. Ulrike Kress hat das mal eine epistemische Landkarte genannt. Die brauchen so eine epistemische Landkarte, wo sie quasi wissen, da kriege ich folgende Informationen, die haben auch die Wertigkeit. Ja, also das kriege ich in der Bibliothek, das finde ich in einem Buch, dafür kann ich KI benutzen, wenn ich was über das 19. Jahrhundert recherchiere. Wie kriege ich das überhaupt in quasi, was ist überhaupt Linearität? Ja, also dass diese Grundbegriffe, was das finde ich ist eine Aufgabe auch ganz stark, der Länder und der KMK und zu überlegen, was müssen wir eigentlich an Bildungsstandards schaffen, an Grundbildung mitgeben, damit diese Instrumente auch intensiv und sinnvoll genutzt werden können.
Sinnstiftung. Letztendlich, das können wir in der Schule machen, wenn der Rahmen stimmt. Viele Sachen, die Sie gesagt haben, auch Michalik nochmal, wo mich interessiert hätte, kam das mit dem KMK-Papier bei Ihrem selbstprogrammierten
Nein. Das habe ich so gepromptet, genau.
Ja, ja. Nein, was wollte ich sagen? Natürlich dann auch an eine neue Bundesregierung, die in entsprechende Förderprogramme investieren muss, dass wir unsere eigenen ethisch sauberen Sprachmodelle entwickeln, die dann in Schule eingesetzt werden können und Rahmen dafür steckt. Das ist kein KMK. Keine KMK-Aufgabe und auch nicht der SWK, die können die Empfehlung geben. Das ist dann wieder dann eine Bundesaufgabe und wir in der Schule wollen das ja auch gerne und gut umsetzen. Also es war ein tolles Gespräch heute. Vielen herzlichen Dank.
Also ich fand es super spannend, einfach auch jetzt in dieser Konstellation mal miteinander zu sprechen. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie beide teilgenommen haben. Ja, dann kann ich eigentlich jetzt nur noch schöne Weihnachten wünschen. guten Rutsch ins neue Jahr. Dann sind wir mal gespannt, wie es im neuen Jahr weitergeht mit generativer KI in der Bildung.
Vielen Dank auch Ihnen, auch ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute.
Wir werden das sicherlich nochmal nachprüfen. Vielleicht kriegen wir das ja in einem Jahr. Wäre ja toll, wenn wir in einem Jahr uns nochmal hier austauschen, was Neues passiert ist.
Fände ich spannend.
So, das war sie schon, unsere Weihnachtsfolge. Aber im Rückblick auf dieses Jahr möchten wir uns bei all unseren Gästinnen und Gästen bedanken. Da sind Antonia Dufour, Dr. Christine Bach, Dr. Christopher Häb, Felix Weiß, Emilia Sommer und Matthias Graf von Kielmannseck, Felix Oswald, Silke Müller, Minister Christian Pegel, Susanne Ruppert und Tobias Rauer, Julia André und Maria Müller, Klaas Wickers und seine Schülerin Semis und Monika, Professor Dr. Miriam Meckel, Joshua Falk, Professor Dr. Johanna Fleckenstein, Sven Schütt und natürlich bei Dr. Isabel Sie und Dr. Udo Michalek. Der größte Dank geht natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so treu seid, uns unterstützt, uns Feedback gibt, uns weiterempfehlt. Da kann man nur Danke sagen. Bleibt dran, wir wollen euch tolle Sachen auch im nächsten Jahr bieten. Das ganze Team von Kreide KI Klartext wünscht euch eine gesegnete Weihnacht. Kommt gut ins Jahr 2025, dann werden wir uns wieder hören und ihr dürft euch schon freuen, die erste Januarfolge wird sehr international.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.